Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, mein Name ist Monika Bargett. Ich begrüße Sie heute wieder zu unserer Katechismusreihe. Heute wollen wir uns einem Thema zuwenden, das uns in unserem Alltag, in den Pfarreien, in der Familie, vielleicht auch am Arbeitsplatz eher selten begegnet. Die Frage nach dem gottgeweihten Leben. Sicherlich jeder von uns hat zu Hause einen Gemeindepfarrer, der im Zölibat lebt und der als geweihter Priester eben auch in der besonderen Nachfolge Christi steht. Das gottgeweihte Leben, über das wir uns aber heute unterhalten möchten, ist das Leben als Ordenschrist, das heißt nicht unbedingt als Priester, sondern als Mönch und Nonne, als Schwester und Bruder. Dazu schreibt der Katechismus in Nummer 914 zuerst: Der Stand, der durch das Gelöbnis der evangelischen Räte begründet wird, ist zwar nicht Teil der hierarchischen Struktur der Kirche, gehört aber unerschütterlich zu ihrem Leben und ihrer Heiligkeit. Klöster gibt es heutzutage immer weniger. Die Klöster, die es noch gibt, haben oft Nachwuchssorgen. Viele Schwestern sind weit über 60, vielleicht sogar über 70 Jahre alt. Jungen Mönchen und Nonnen begegnet man also im kirchlichen Alltag eher selten. Und deshalb freuen wir uns, dass wir über das gottgeweihte Leben heute mit einer jungen Benediktinerin sprechen dürfen. Das, was der Katechismus als die evangelischen Räte bezeichnet, das heißt die Lebensregeln, an denen sich alle Mönche und Nonnen unabhängig von ihrer Ordenszugehörigkeit ausrichten, das sind eben die Verpflichtungen auf Ehelosigkeit, Keuschheit und Gehorsam. Warum diese Räte als evangelische Räte, das heißt als Räte der frohen Botschaft Jesu, als Weisungen Jesu an uns Christen zu verstehen sind und warum es so wichtig ist, dass es neben Familien in unserer Kirche eben auch gottgeweihte Menschen gibt, das hören Sie heute also von Schwester Justina Metzdorf. Schwester Justina ist Benediktinerin in der Benediktinerinnenabtei Mariendonk und kümmert sich dort um den großen Obst- und Gemüsegarten. Gelernt hat sie aber nicht den Beruf der Gärtnerin, sondern sie hat ein Studium der Theologie absolviert. Von 1999 bis 2003 war sie auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament an der Uni in Mainz und hat dort zum Thema promoviert: die Tempelaktion Jesu, patristische und historisch-kritische Exegese im Vergleich. Daran sehen Sie schon, dass das Benediktinerinnenkloster Mariendonk eben nicht nur ein Benediktinerinnenkloster ist, das praktische Arbeiten, also Handarbeiten pflegt, sondern dass dort auch wissenschaftlich, bibelwissenschaftlich gearbeitet wird. Hören Sie also nun den Vortrag von Schwester Justina über das gottgeweihte Leben und seine tiefere Bedeutung für die Kirche.
In den Nummern 914 bis 933 des Katechismus der katholischen Kirche geht es um das sogenannte gottgeweihte Leben. Der Katechismus zählt unter dieser Überschrift sehr verschiedene Lebensformen auf, die im Lauf der Geschichte als Ausdrucksformen christlicher Existenz gewachsen sind. Die Mitgliedschaft in einem Orden, der Anschluss an eine religiöse Gemeinschaft, das Leben als Eremit und noch einige andere Arten der Lebensführung, die es in der Kirche gibt. Der Ausdruck gottgeweihtes Leben begegnet im Katechismus in einer sehr speziellen Verwendung und wird mit den sogenannten evangelischen Räten in Verbindung gebracht. Von seinem biblischen Ursprung und seiner theologischen Bedeutung her ist die Rede vom gottgeweihten Leben jedoch nicht für bestimmte Sonderformen christlichen Lebens reserviert. Vielmehr ist Gott geweiht zu sein das, was jede christliche Existenz begründet und ausmacht, unabhängig von der jeweils gewählten Lebensform. Das Leben des Menschen wird zum gottgeweihten Leben durch die Taufe. Es gibt ein Gotteslob-Lied, dessen Text genau diesen Zusammenhang zum Ausdruck bringt. Der Liedanfang lautet: Ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen. Gotteslob Nummer 635. Auf seiner Kroatienreise hat Papst Benedikt sich in seiner Predigt mit folgenden Worten an die Ordensleute gewandt: Euer ganzes Dasein soll zu einem Zeichen und Dienst der Weihe werden, die jeder Getaufte erhalten hat, als er dem Leib Christi eingegliedert wurde. Angesichts dieses ursprünglichen Bedeutungszusammenhangs möchte ich die Begriffe des gottgeweihten Lebens und der evangelischen Räte von ihrer biblischen Grundlage her erschließen und auf diese Weise zu einem tieferen theologischen Verstehen der speziellen Bedeutung führen, in der der Katechismus vom gottgeweihten Leben spricht. Um die eigentliche Bedeutung dessen zu erfassen, was gottgeweihtes Leben meint, ist es sinnvoll, einen Blick auf die theologischen Ursprünge dieses Begriffs zu werfen, das heißt mit anderen Worten, einen Blick in die Heilige Schrift zu werfen. Hier bietet sich der Beginn des 12. Kapitels aus dem Brief an die Römer an, da der Apostel Paulus in den ersten beiden Versen, Römer 12, 1 bis 2, alle wichtigen und entscheidenden Stichworte liefert, anhand derer deutlich wird, was es bedeutet, Gott geweiht zu sein. Die beiden Verse lauten: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Kirche in der Stadt Rom. Sein Brief richtet sich nicht an eine spezielle Gruppe innerhalb der Gemeinde, sondern an alle Christen. Worum geht es? Paulus ermutigt die Christen der Stadt Rom, sich selbst als Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Dieses Opfer soll lebendig und heilig sein. Damit vollzieht der Mensch den wahren und angemessenen Gottesdienst. Dies alles hat seinen Ursprung im Erbarmen Gottes. Das heißt, dass die Beziehung des Menschen zu Gott von Gott initiiert wird. Seine Zuwendung, das heißt sein Erbarmen, fordert uns zur Antwort heraus. Was meint Paulus, wenn er vom Erbarmen Gottes spricht? Es bedeutet nichts anderes als seine Menschwerdung. Der Kirchenvater Augustinus zeigt das sehr schön in seiner Auslegung der Begegnung zwischen Jesus und der Ehebrecherin im Johannesevangelium, Johannes 7,53 folgende. Augustinus fasst die Szene, nachdem die Ältesten einer nach dem anderen den Schauplatz verlassen haben, mit den Worten zusammen: Zwei blieben übrig, die Erbärmliche und das Erbarmen. Jesus Christus ist das Erbarmen Gottes in Person. Wenn wir also sagen, dass wir uns angesichts des Erbarmens Gottes als Opfer darbringen, dann entspringt diese Tat nicht unserer eigenen Initiative, sondern ist unsere Antwort auf Christus, das Wort Gottes. Die Rede vom Opfer darbringen setzt das biblische Verständnis von Opfer voraus. Im Lauf der Frömmigkeitsgeschichte, gerade auch der des 18. und 19. Jahrhunderts, hat sich das Verständnis von Opfer darbringen ziemlich weit entfernt von dem, was die Bibel meint, wenn sie von Opfer spricht. Im biblischen Sprachgebrauch ist ein Opfer das, was die Beziehung zwischen Mensch und Gott herstellt. Opfer hat also keineswegs in erster Linie mit Verzicht, mit zusammengebissenen Zähnen und verkniffenem Gesichtsausdruck zu tun, also Bilder, die wir vielleicht vor Augen haben, wenn wir an die Redewendung ein Opfer bringen denken. Ein Opfer also verbindet den Menschen mit Gott. Das erste Opfer in diesem Sinn brachte Abel dar. Sein Opfer bewirkte, wie es im Buch Genesis 4,4 heißt, dass Gott auf ihn schaut. Das letzte Opfer bringt Christus dar, und zwar nicht etwas von ihm Verschiedenes, sondern sich selbst. Er ist, wie es Paulus in 1 Timotheus 2,5 ausdrückt, der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Verbindung, oder sagen wir besser, der Bund zwischen Mensch und Gott ist durch Jesus Christus geschlossen. Er ist das einzig wirksame Opfer, oder anders ausgedrückt, er allein ist der Weg, der uns zum Vater führt. Wenn Paulus nun dazu auffordert, dass wir uns selbst als Opfer darbringen sollen, dann kann das nur in der Einheit mit Christus und durch Christus geschehen. Ein Opfer im christlichen Sinn bedeutet also nicht irgendetwas, eine Sache oder ein Ding, und sei es noch so wertvoll, vor Gott zu bringen, sondern sich selbst. Dieses Opfer ist dann lebendiges Opfer, wenn es mit dem verbunden ist, der selbst das Leben ist. Es ist heiliges Opfer, wenn es seinen Ursprung in dem hat, der allein der Heilige ist. Die Heiligkeit des Opfers ist bei Paulus keine moralische Kategorie, sondern eine Wesensaussage. Es geht nicht darum, dass wir Gott mit besonders frommen oder asketischen Leistungen beeindrucken sollen. Das würde uns wohl auch kaum gelingen. Vielmehr ist unsere Heiligkeit Teilhabe an der Heiligkeit Christi. Im Buch Levitikus heißt es: Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Levitikus 19,2. Heiligkeit ist ein Wesensmerkmal des Volkes Gottes. Heiligkeit zeigt die Zugehörigkeit zum Heiligen an. Die Liturgie der Ostkirche kennt bei der Eucharistie den Ruf, das Heilige den Heiligen. In der Sprache des Neuen Testaments wird mit dem Begriff der Heiligkeit also die Zugehörigkeit des Einzelnen zum Leib Christi bezeichnet. Damit haben wir eine weitere Dimension des gottgeweihten Lebens erschlossen. Sein Ort ist die Kirche, der Leib Christi. Heiliges und lebendiges Opfer kann niemals jemand allein sein, sondern der Einzelne ist es immer durch Christus in der Gemeinschaft der Kirche. Paulus spricht in diesem Zusammenhang vom wahren und angemessenen Gottesdienst. Im griechischen Text des Römerbriefs und ebenso in der lateinischen Übersetzung steht an dieser Stelle ein Wort, das auch wieder auf Christus als den Ursprung und das Ziel der Begegnung zwischen Mensch und Gott hinweist. Der Gottesdienst, der in der Lebenshingabe besteht, ist logikos bzw. rationabilis. Es geht um die Begriffe Logos und Ratio. Unser ganzes Leben wird zum Gottesdienst, wenn es dem Logos gemäß ist, so lautet die wörtliche Übersetzung. Der Logos, das ist das Wort Gottes, das Wort, durch das er die Welt erschaffen hat, das Wort, das im Anfang war, das Wort, das Fleisch geworden ist, Jesus Christus. Mit anderen Worten also, wenn wir ein Leben führen, das Christus entspricht, ist unser Leben in all seinen Vollzügen Gottesdienst, ist unser Leben als Ganzes Gott geweiht. Damit ist auch etwas Wichtiges über den christlichen Glauben an sich gesagt. Christsein ist etwas Ganzheitliches. Der Glaube prägt das Leben bis in die kleinste Alltäglichkeit hinein und formt den Menschen. Dass Christsein nicht nur einen bestimmten Teil des Lebens oder bestimmte Zeiten am Tag betrifft, sondern den ganzen Menschen in jeder Situation seines Lebens, das beschreibt Paulus im nächsten Vers aus dem 12. Kapitel des Römerbriefs. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Römer 12,2. Sich nicht dieser Welt anzupassen, ist die große Herausforderung für alle, die Christus nachfolgen wollen. Wenn Paulus hier von Welt spricht, hat er nicht die Welt als Schöpfung Gottes im Blick. Es ist also nicht eine Haltung gemeint, die dem Dasein und dem Leben ablehnend entgegentritt. Paulus benutzt hier den griechischen Begriff Aion oder Äon, der nicht unbedingt etwas über die Welt aussagt, wie sie von Gott her geschaffen war, sondern darüber, wie sie durch den Menschen geworden ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an, könnte auch übersetzt werden, passt euch nicht diesen Zeiten an. Immer wieder werden Rufe laut, die Kirche solle endlich mit der Zeit gehen. Ist das, beziehungsweise genau das Gegenteil, hier gemeint? Ist Paulus etwa ein Reaktionär, der die Christen dazu auffordert, die ewig Gestrigen zu bleiben? Wohl kaum. Es geht hier um etwas ganz anderes. Wenn Paulus ruft, gleicht euch nicht an, dann bedeutet das so viel wie, seid unvergleichlich. Das Volk Gottes soll so sein, dass es überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was die Welt zu bieten hat. An Umgangsformen, an Verhaltensweisen, an Strukturen des Denkens und des Handelns. Die Gemeinschaft der Menschen, die darum wissen, dass ihr Leben in Gott seinen Ursprung und sein Ziel hat, soll etwas ganz anderes sein als das, was in der Welt ist. Besonders eindrucksvoll kommt dies im ersten Johannesbrief zur Geltung. Der Verfasser des Briefs schreibt: Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 1. Johannes 2,15 folgende. Der erste Johannesbrief nennt drei Phänomene jener Welt, vor der Paulus warnt, gleicht euch dieser Welt nicht an. Ihr erstes Merkmal ist die Begierde des Fleisches. Es wäre zu kurz gegriffen, hier nur die sexuelle Begierde zu sehen, wie es die christliche Tradition tatsächlich lange getan hat. Begierde des Fleisches umfasst mehr, insofern als Fleisch in der Heiligen Schrift, vor allem bei Paulus, ein Ausdruck für die menschliche Natur ist, insofern sie ungehemmt ihren Trieben nachgibt. Unbegrenztes Habenwollen von Macht, Geld und Spaß. Die Begierde des Fleisches missachtet und verletzt die Grenzen von Leib und Geist, sowohl die eigenen als auch die der anderen. Der christliche Gegenbegriff zur Begierde des Fleisches ist die Keuschheit. Obgleich ein altertümliches Wort, das weitgehend aus dem heutigen Wortschatz verschwunden ist, scheint Keuschheit dennoch der zutreffendste Ausdruck für das zu sein, was Paulus meint, wenn er sagt, gleicht euch nicht dieser Welt an. Eine moderne Umschreibung des Begriffs Keuschheit wäre es vielleicht, von leiblicher und geistiger Integrität zu sprechen. Sie lässt sich am ehrfurchtsvollen, respektvollen und achtsamen Umgang mit sich selbst, mit den Mitmenschen und mit der ganzen Schöpfung erkennen. Gemeint ist also keineswegs nur oder ausschließlich die sexuelle Enthaltsamkeit. Diese kann zwar etwa in Gestalt der ehelosen Lebensform eine Ausdrucksweise der Keuschheit sein, ist aber längst nicht alles, was in der Keuschheit inbegriffen ist. Keuschheit ist etwas, das alle Christen angeht, nicht nur die, die sich für ein zölibatäres Leben entschieden haben. Keuschheit ist darum weniger ein evangelischer Rat für eine besondere Gruppe innerhalb der Kirche, sondern vielmehr ein evangelisches Soll, also eine Verpflichtung für alle Christen, deren Leben durch die Taufe Gott geweiht und dadurch der Welt gekreuzigt ist, um nochmals mit Paulus zu sprechen. Der Ausdruck Begierde der Augen, das zweite Charakteristikum der negativen Welt, erinnert daran, dass Begierden und Wünsche nicht immer von selbst aus dem Innern des Menschen aufsteigen, sondern von außen geweckt werden durch das, was man sieht. Als der erste Johannesbrief entstanden ist, vielleicht gegen Ende des ersten Jahrhunderts, hätte sich sein Verfasser gar nicht ausdenken können, welcher Manipulation wir heute durch die neuen Medien und durch die Werbung ausgesetzt sind, die uns suggeriert, Das musst du haben, das musst du können, das musst du einmal ausprobiert haben. Auf wen hören wir eigentlich? Wem gehorchen wir? Dem, was uns die Medien suggerieren, dem, was gerade in ist, den Erwartungen der Familie, der Freunde oder einfach nur unserer augenblicklichen Laune und Stimmungslage? Die Begierde der Augen zerreißt den Menschen, denn sie lässt ihn nicht zu sich selbst kommen. Der christliche Gegenbegriff zur Begierde der Augen ist darum der Gehorsam. Gehorsam verstanden als das Hören auf das Wort Gottes, das unser Leben auf jenem Weg führt, an dessen Ziel wir, wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Das Hören auf das Wort Gottes gibt unserem Blick die Richtung und schärft unsere Augen für das, worauf es wirklich ankommt. Und genau wie die Keuschheit ist auch der Gehorsam nichts, was in die Beliebigkeit gestellt wäre, sondern Anspruch an alle Getauften. Auch das dritte Kennzeichen der Welt, die Prahlerei mit dem Besitz oder, wie ein neuerer Kommentar übersetzt, das Protzen mit dem Lebensstandard, ist nicht mit dem Leben eines Christen vereinbar. Die christliche Alternative besteht in der Armut. Auch sie ist weniger ein evangelischer Rat, sondern eine evangelische Pflicht, das heißt von allen Getauften gefordert. Schon die ältesten Bibelkommentare der Kirchenväter diskutieren die Frage, ob mit der Armut wirklich gemeint sei, dass man all seinen Besitz aufgeben müsse. Schließlich gibt es ja auch so etwas wie die soziale Verantwortung, der man sich nur stellen kann, wenn man nicht ganz mittellos ist. Die Kirchenväter haben sich einerseits gegen eine zu starke Spiritualisierung der vom Evangelium geforderten Armut gewehrt, die den Reichtum nach dem Motto rechtfertigt, es komme nur darauf an, sich von den materiellen Gütern, von gesellschaftlicher Stellung und Anerkennung nicht abhängig zu machen. Andererseits war den Kirchenvätern auch klar, dass ein Einzelner, der alles, was er hat, aufgibt, ziemlich verloren dasteht, wenn er nicht von einer Gemeinschaft getragen wird, in der die lebensnotwendigen Güter miteinander geteilt werden. Gregor von Nyssa, ein Bischof und Theologe des späten 4. Jahrhunderts, verweist auf die gemeinsame Kasse, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, und auf die Gütergemeinschaft der Jerusalemer Urgemeinde, von der die Apostelgeschichte im 4. Kapitel berichtet. Sie hatten alles gemeinsam. In der Kirche der Anfangszeit kam es also darauf an, dass die Christen ihren Besitz so in die Gemeinschaft einbringen, dass niemand zu kurz kommt. Armut in der Nachfolge Jesu ist demnach nicht in erster Linie ein Lebensstil für den einzelnen Menschen, sondern sollte ein Merkmal der ganzen Kirche sein. Im Blick auf den 1. Johannesbrief und seine Charakterisierung von Welt haben wir gesehen, dass die Kirche einen Gegenentwurf zu dem bietet, was in der Welt als Maßstab menschlichen Strebens gilt. Dem grenzenlosen Lustprinzip setzt der christliche Glaube den Respekt vor Grenzen entgegen, Keuschheit statt Gier. Der Fremdbestimmung durch tausenderlei Einflüsse setzt der christliche Glaube den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes entgegen, das den Menschen zu seiner wahren Bestimmung führt. Den ständig wachsenden Bedürfnissen nach Luxus und Lebensstandard setzt der christliche Glaube die Verantwortung füreinander entgegen, miteinander teilen statt für sich haben wollen. Man könnte nun denken, Paulus fordere die Christen mit seinem Appell, gleicht euch nicht dieser Welt an, zu ethischen und asketischen Höchstleistungen auf. Damit wäre er wohl gründlich missverstanden. Der christliche Glaube ist wesentlich mehr als nur ein ethisches Konzept oder ein asketischer Leistungssport, der nur von einer Elite betrieben werden könnte. Was Paulus meint, geht aus dem folgenden Satz Römer 12,2 hervor. Wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Die Wandlung heißt im griechischen Text des Römerbriefs Metamorphose. Wer in der Schule Latein hatte, wird mit den Metamorphosen des römischen Dichters Ovid bestens vertraut sein. Ovid erzählt Geschichten, in denen Menschen verwandelt werden, in Bäume, Blumen, in Tiere und Steine. Die Quintessenz bei Ovid ist immer: Durch den Gestaltwandel kommt das wahre Wesen des Verwandelten zum Vorschein. Aus dem Neuen Testament kennen wir auch eine Metamorphose. Es ist die Metamorphose Jesu. In der deutschen Übersetzung heißt sie Verklärung. Auf dem Tabor wandelt sich seine Gestalt und es wird sichtbar, wer er wirklich ist: Christus, der Sohn Gottes. Wenn Paulus das Wort Metamorphose im Römerbrief als Aufforderung für uns verwendet, dann klingt das Ereignis der Verklärung Jesu mit. Das Ziel unseres Gestaltwandels ist, in die Gestalt Jesu Christi hinein verwandelt zu werden. Im Brief an die Epheser heißt es: So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Epheser 4,13. Christus ähnlich zu werden, dessen täglich Brot es ist, den Willen Gottes zu tun, wie er im Johannesevangelium sagt, ist die Lebensaufgabe eines jeden Christen, dessen Leben durch die Taufe Gott geweiht ist. Kehren wir nun zurück zum Ausgangstext, dem Kapitel Gott geweihtes Leben im Katechismus der Kirche. Seit den Anfängen der Kirche hat es immer wieder Aufbrüche und Bewegungen gegeben, die sich darum bemühten, unter den Bedingungen der gegebenen Zeit und Kultur entschiedene Akzente zu setzen für eine Lebensgestaltung in der Nachfolge Jesu. Alle Lebensformen, die der Katechismus in diesem Kapitel nennt, sei es individuell gestaltete wie das eremitische Leben, sei es gemeinschaftlich strukturierte wie die klösterliche Lebensform, bringen auf je eigene Weise zum Ausdruck, was es für die Kirche heißt, in dieser Welt Volk Gottes zu sein.
Eine Einführung in den tieferen Sinn und in die biblische Grundlage des gottgeweihten Lebens hörten Sie heute von Schwester Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk. Bei Ihnen allen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein und Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria einschalten. Bis zum nächsten Mal.